HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Euthanasie, das heißt eigentlich schöner Tod. Ein äußerst zynischer Begriff für das, was die Nationalsozialisten ab 1940 mit Kranken und Behinderten gemacht haben. Sie ermordeten etwa 300.000 Menschen, die sie als lebensunwertes Leben einstuften. Eine der zentralen Tötungsanstalten für diesen Massenmord lag im hessischen Hadamar, einer Kleinstadt bei Limburg. Am Ort der Verbrechen, damals wie heute eine psychiatrische Klinik, befindet sich eine Gedenkstätte. Deren Leiter ist seit knapp 4 Jahren der Historiker Jan-Erik Schulte. Ihn und seine Arbeit wollte ich kennenlernen. Herr Schulte, wir sitzen hier in Ihrem Büro in der Gedenkstätte Hadamar. Schreibtisch, Computer, Bücherregale, eigentlich ein ganz normales Büro. Und doch war dieses Gebäude ein Tatort, an dem fast 15.000 Menschen ermordet worden sind. Wie oft machen Sie sich das am Tag bei Ihrer Arbeit bewusst?
Dass ich in einem historischen Gebäude arbeite, mache ich mir regelmäßig bewusst, wenn ich dieses Gebäude betrete. Aber ich mache mir nicht jedes Mal, wenn ich das Gebäude betrete, bewusst, dass hier fast 15.000 Menschen umgebracht worden sind. Sobald wir in den Hof hinten rausgehen und die ehemalige Busgarage sehen oder in den Kellerbereich, wo 1941 die Mordaktion stattgefunden hat, dann wird einem sehr bewusst, wo man hier arbeitet.
Die Busgarage im Hinterhof, das ist der Ort, an dem die Menschen angeliefert wurden, die hier umgebracht worden sind. Der Keller ist direkt unter uns, da befindet sich die Gaskammer, in der etwa 10.000 Menschen ermordet worden sind. Man sieht, an welcher Stelle sie als Leichen dann in Richtung Öfen geschleift worden sind. Wie verändert das Ihre Arbeit? Sie sind ja eigentlich Historiker, der seit Jahrzehnten über NS-Geschichte forscht. Wie verändert das Ihre Arbeit, am historischen Ort selbst zu sein und hier zu arbeiten?
Es ist auf jeden Fall mehr als nur eine wissenschaftliche Annäherung. Es ist die Auseinandersetzung mit dem vergangenen Geschehen, was sehr viel präsenter ist, häufig, als in dem, was man gelesen hat. Es ist, finde ich, auch für mich, für meine Arbeit immer wieder ganz wichtig, sich dieser Nähe auszusetzen, weil letztendlich befassen wir uns hier mit Menschen, mit Menschen, die gelitten haben, mit Menschen, die ermordet worden sind. Und es ist immer wieder wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es um einzelne Schicksale geht, dass es um einzelne Schicksale ging, auch wenn wir natürlich in unserer tagtäglichen Arbeit das nicht immer in den Vordergrund rücken.
Diese unmittelbare Nähe zum Tatort von damals, ist die auch etwas Bedrückendes, wo Sie auch selber sagen, da muss ich ab und zu mal Abstand gewinnen?
Es ist beides. Es ist bedrückend, aber es ermöglicht einem auch immer wieder die Selbstreflexion und die Korrektur des eigenen Arbeitens. Dass man eben halt nicht nur noch in Zahlen denkt. Sie haben die Zahl von fast 15.000 Toten hier genannt. Eine unvorstellbare Zahl, aber auch eine Zahl gleichzeitig von 15.000 individuellen Schicksalen. Die Arbeit an diesem Ort ermöglicht es einem immer wieder, diese Schicksale der einzelnen Menschen in den Blick zu nehmen, über den authentischen Ort, zum Teil aber auch über die Akten, die wir hier zu diesen Menschen haben. Und das hilft, die Perspektive zu behalten für die Arbeit des Historikers, aber auch natürlich für die Arbeit des Gedenkstättenleiters, warum wir das hier machen. Eine Gedenkstätte erinnert an die Menschen, die umgebracht worden sind, macht pädagogische Arbeit, aber natürlich auch wissenschaftliche Arbeit. Aber es ist nicht einfach und es gibt Tage, wo die vergangene Realität, der Schrecken hier, einem doch mehr zusetzt.
Das Interview in HR Info mit Jan-Erik Schulte, dem Leiter der Gedenkstätte Hadamar. Der Beginn des systematischen Krankenmordes, das ist ja das, was hier auch Gegenstand der Gedenkstätte und der Erinnerung ist, geht zurück auf einen Erlass von Adolf Hitler, in dem er erstmal relativ verklausuliert formuliert hat, worum es eigentlich geht. Er hat nämlich gesagt, man solle Ärzten ermöglichen, bestimmten Patienten den Gnadentod zu gewähren. War damit von Hitler schon gemeint, tatsächlich Kranke, psychisch Kranke, andere Kranke umzubringen? Oder ist das erst im Laufe der Zeit aus diesem Erlass geworden?
Nein, das Schreiben, das Hitler zurückdatiert hat auf den 1. September 1939, beinhaltete trotz der verklausulierten Form genau das, was tatsächlich später passiert ist. Es ging um die Ermordung von kranken Menschen, von psychisch kranken Menschen, von Behinderten. Das war ein Projekt, ein Programm, was schon zu diesem Zeitpunkt vorbereitet war von Mitarbeitern von Hitler, sowohl aus dem medizinischen Bereich als auch aus der Verwaltung. Das war nicht nur alleine die Idee von Adolf Hitler, ganz im Gegenteil. Es gibt eine lange Vorgeschichte in der Medizin, der Auseinandersetzung mit lebensunwertem Leben.
Auch schon vor der Zeit des Nationalsozialismus.
Schon vor der Zeit des Nationalsozialismus, in der frühen Weimarer Republik, aber ideengeschichtlich reicht das zurück bis ins 19. Jahrhundert. Und diese Ideen sind im Nationalsozialismus aufgegriffen und von führenden Psychiatern und Medizinern an Hitler herangetragen worden, so dass, als dieses Schreiben ausgestellt worden ist, schon klar war, was damit bezweckt werden sollte.
Geplant wurde das Ganze zentral in Berlin in einem Büro in der Tiergartenstraße 4. Daher hat man dann die Bezeichnung T4 auch für dieses Mordprogramm gewählt. Welche Rolle hat Hadamar gespielt als eine von 6 zentralen Tötungsstätten? Wie ist es dazu gekommen, dass das gerade hier in dieser ja vorher schon existierenden psychiatrischen Klinik durchgeführt wurde?
Die Tötungsanstalt Hadamar ist die 6. und letzte dieser Tötungsstätten der Aktion T4, die eingerichtet worden ist. Ende 1940 eingerichtet, im Januar 1941 sind hier die ersten Menschen umgebracht worden. Wir wissen nicht ganz genau, warum Hadamar ausgewählt worden ist, aber es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist die Tötungsanstalt Grafeneck in Süddeutschland aufgegeben worden, zum Teil wegen Protesten aus der Bevölkerung, zum Teil, weil die Patientinnen und Patienten aus der Region schon ermordet worden waren. Und die T4 suchte in der Zeit eine weitere Anstalt als Ersatz für Grafeneck, vor allen Dingen aber auch eine Tötungsanstalt weiter nördlich, da die Patientinnen und Patienten in den Heil- und Pflegeanstalten aus West- und zum Teil Norddeutschland noch nicht mit einbezogen waren in die Tötungsaktion.
Man hat versucht, das Ganze vor der Bevölkerung geheim zu halten. Die Patienten wurden mit grauen Bussen hierher transportiert. Sie haben schon die Halle erwähnt, die hier hinter dem Haus jetzt wieder steht, die Originalhalle, in der diese Busse ankamen. Also man hat dann nicht gesehen, wer da ausgestiegen ist und wer hier reingekommen ist. Hat das denn funktioniert, dieses Mordprogramm geheim zu halten?
Einerseits wurden vielfältige Versuche unternommen, das Mordprogramm geheim zu halten, zum Teil auch dadurch, dass hier eine eigene Abteilung eingerichtet worden ist, um Briefe zu schreiben an die Angehörigen mit falschen Todesdaten, mit falschen Todesursachen. Zum Teil wurden die Briefe aus anderen Tötungsanstalten verschickt, damit die Angehörigen gar nicht wussten, wo die Leute wirklich umgebracht worden sind. Aber tatsächlich konnte es nicht wirklich geheim gehalten werden. Weder hier am Ort in Hadamar noch reichsweit. Es gab bei einzelnen Tötungsanstalten Proteste dagegen. Es gab vor allen Dingen aus dem kirchlichen Bereich Proteste, zunächst verhalten und direkt an NS-Machthaber gerichtet. Aber dann 1941 im Sommer einen ganz öffentlichen Protest des Bischofs von Münster, Graf von Galen, der so eine Öffentlichkeit erreichte, dass danach 1941 im August das zentral organisierte Mordprogramm eingestellt wurde.
Wenn wir mal die sichtbaren Zeichen nehmen, also die frühere Tötungsanstalt, die liegt fast direkt im Ort von Hadamar auf einem Hügel, so ein bisschen erhöht. Es gibt historische Fotos, auf denen man sieht, wo der Qualm aus dem Schornstein dringt von der Verbrennung der Leichen. All das sind ja Dinge, die für jeden sichtbar waren hier am Ort. Sie haben 1941 angesprochen, die Predigt des Bischofs von Münster. Und in dem Zusammenhang steht unsere hr-info-Interviewbox, die wir immer dabei haben, die ich Ihnen jetzt mal überreiche. Und darin finden Sie ein historisches Dokument.
Dann mache ich diese Box einmal auf und sehe einen Teil der berühmten Rede von Graf von Galen. Eine längere Rede, die sehr schnell in ganz Deutschland Umlauf fand, wurde abgeschrieben. Und es ist ein sehr zentraler Teil aus dieser Rede, den ich hier sehe.
Wenn man unproduktive Mitmenschen töten darf, so hat er da formuliert, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt und geopfert und eingebüßt haben. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren Soldaten, die als Krüppel, als Invaliden in die Heimat zurückkehren. Und wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben. So hat es der Bischof von Münster formuliert. Welche Wirkung hatte diese Predigt und was ist dem Bischof daraufhin passiert? Wie haben die nationalsozialistischen Machthaber mit dieser ja ungewöhnlich offenen Kritik an ihrem Vorgehen, wie haben sie darauf reagiert?
Die Reaktionen darauf waren zum Teil so, dass NS-Machthaber, Gauleiter wollten, dass der Bischof von Münster festgenommen werden sollte. Aber die NS-Führung in Berlin, vor allen Dingen Goebbels und Hitler, haben sich dagegen ausgesprochen, denn er hatte wirklich zentrale Fragen aufgeworfen, gerade auch hinsichtlich der Ermordung von Soldaten. Ja, was passiert denn wirklich mit den Schwerverletzten, mit den Krüppeln, mit den psychisch kranken Soldaten? Und vor dem Hintergrund der Situation August 1941, der Krieg gegen die Sowjetunion stockte, die Alliierten hatten zum ersten Mal größere Bombenangriffe auf deutsche Städte geflogen, hielten es vor allen Dingen Goebbels und Hitler nicht für opportun, Graf von Galen zu verhaften, sondern ganz im Gegenteil, das Mordprogramm einzustellen. Also als Antwort auf Ihre Frage, Graf von Galen ist gar nichts passiert.
War denn die Betroffenheit in der Bevölkerung, also auch im Vergleich zu anderen Mordprogrammen, die die Nationalsozialisten gegen Juden, gegen Homosexuelle, gegen andere Minderheiten durchgeführt haben, dass man das besonders ernst genommen hat, hat es damit zu tun, dass es jeden treffen konnte, dass es nicht eine schon stigmatisierte Minderheit war, die da potenziell Opfer dieser Tötungsaktionen wurde?
Das würde ich genauso interpretieren. Genauso hat Graf von Galen rhetorisch geschickt ja seine Predigt angelegt, dass es jeden treffen konnte, auch Menschen, die gegenwärtig noch gesund waren, aber auch Menschen aus dem Angehörigenbereich. Es sind viele Gruppen angeführt worden. Genau das hat die Menschen getroffen und betroffen gemacht.
Und dann ist dieses Mordprogramm gestoppt worden. Das hat aber für Hadamar und für die anderen Tötungsanstalten nicht bedeutet, dass die sogenannte Euthanasie, also die Vernichtung lebensunwerten Lebens, wie die Nazis das genannt haben, insgesamt zu Ende gewesen wäre.
Nein, es wurde das zentrale Mordprogramm eingestellt, aber tatsächlich wurde schon 1941, verstärkt 1942, in viel mehr Einrichtungen als vordem gemordet, in Heil- und Pflegeanstalten praktisch im gesamten Deutschen Reich. Und ab August 1942 wurde Hadamar wieder ein Ort der zentralen Mordaktionen, denn Patientinnen und Patienten kamen wieder von weit her.
HR Info, das Interview mit Jan-Erik Schulte, dem Leiter der Gedenkstätte Hadamar. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie dadurch, dass Sie hier am historischen Ort, am Tatort quasi arbeiten, forschen, die Gedenkstätte leiten, einen direkteren Bezug haben zu den Menschen, die hier Opfer geworden sind. Wenn Sie an diejenigen denken, die gerade in dieser zweiten Phase der sogenannten Euthanasie, die Sie beschrieben haben, also an die Ärzte, Pfleger, die quasi ja auch in eigener Initiative dann weiter gemordet haben, wenn Sie an die denken, haben Sie da auch einen näheren Bezug? Gibt es irgendeine Art von Verständnis, irgendeine Art von, ja, vielleicht auch Kopfschütteln über die Menschen, die ja eigentlich Mediziner waren, die pflegen, die heilen sollten und die solche Taten begangen haben?
Erst einmal gibt es eine sehr große Distanz zu diesen Menschen, zu den Tätern auf der einen Seite. Ich beschäftige mich ja mit der sogenannten NS-Täterforschung auch schon seit über 20 Jahren. Und diese Distanz ist bei mir immer da geblieben. Ich versuche mich auch nicht in irgendwelche Täter hineinzuversetzen, das wäre völlig verfehlt. Aber ich setze mich natürlich auseinander mit möglichen Motiven, mit Gründen, warum jemand eine bestimmte Tat begangen haben könnte und vor allen Dingen auch, welche Verantwortung er trug. Und da sind natürlich die Ärzte hier mit besonders vielen Fragezeichen behaftet. Es gibt sicherlich professionelle Gründe, ideologische Gründe. Die meisten, die in den Mordanstalten gemordet haben, waren NSDAP-Mitglieder, teilweise schon sehr lange, aber eben halt auch nicht nur. Es gibt finanzielle Anreize, es gibt Gründe, eine Karriere zu machen. Also diese Gründe sind vielfältig und wir versuchen uns jeweils denen anzunähern.
Das ist ja auch nach 1945 hier weiterhin ein psychiatrisches Krankenhaus gewesen. Das ist es bis heute. Nur dieses Gebäude, in dem die Gedenkstätte ist, ist erst seit wenigen Wochen von den letzten Patienten, die hier gelebt haben, verlassen worden. Diese unmittelbare Nähe auch weiterhin zu Psychiatrie, zu psychisch Kranken, auf der anderen Seite zu Ärzten, die in diesem Bereich heute tätig sind. Wie nutzen Sie das für Ihre Arbeit? Ist das etwas, was auch die Mediziner interessiert? Wird daraus vielleicht auch ein Hinterfragen des eigenen Selbstverständnisses heute im Beruf?
Wir kooperieren sehr gut mit der Klinik hier am Ort. Was für uns ganz wichtig ist, wir haben sehr viele Pflegeschulen, angehende Schwestern, angehende Pfleger, die hier nach Hadamar kommen. Und für uns ist das eine wichtige Zielgruppe, weil sie an diesem Ort ihre eigene Tätigkeit hinterfragen können. Und auch heute noch, auch wenn wir in einer gesamtgesellschaftlich komplett anderen Situation leben, wichtige Fragen hier aufgeworfen werden können, wie man mit Menschen umgeht, mit psychischen Einschränkungen, wie wir überhaupt das Wir und die anderen, wie wir dazu stehen. Und dieses Angebot wird sehr gerne wahrgenommen. Zum Teil kommen auch angehende Medizinstudenten hierhin, zum Teil auch Ärztinnen und Ärzte von anderen Krankenhäusern.
Und es sind jede Menge Schülerinnen und Schüler da. Im Moment ist auch gerade hier wieder mindestens eine Gruppe unterwegs. Also Jugendliche konfrontieren sich mit dieser Geschichte, setzen sich hier damit auseinander. Wie ist das bei den Jugendlichen? Haben die dazu irgendeinen Bezug oder ist das eine längst vergangene Geschichte, die man ihnen nur sehr mühsam nahebringen kann?
Einerseits ist es eine längst vergangene Geschichte. Das Geschehen der 40er Jahre ist für die meisten wirklich sehr weit weg. Was die Schülerinnen und Schüler aber sehr gut machen können, ist in die Gegenwart zu transportieren, diese Fragen nach Ausgrenzung, nach Anderssein. Ich bin anders, was bedeutet das für mich? Oder ich nehme jemanden als anders wahr, wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen um? Aber vor allen Dingen aus der Lebenswirklichkeit der Schüler ist es ja nicht wegzudenken, gerade in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, dass es Klassen sind mit vielen Schülern mit Migrationshintergrund unterschiedlichster Art, Schüler, die sich ausgeschlossen fühlen oder die sich als anders wahrnehmen als andere. Diese Fragen werden heute gestellt und sind natürlich auch aus der historischen Situation zu stellen und können für die Gegenwart Fragen aufzeigen, womit sich die Schülerinnen und Schüler auch beschäftigen, nachdem sie die Gedenkstätte verlassen haben. Das ist ja unser großes Ziel, nicht eine abgeschlossene Antwort auf Fragen zu geben, sondern zu initiieren, dass man sich weiter auseinandersetzt mit den Kernfragen der Mordaktion hier, mit den Kernfragen, die heute unsere Gesellschaft bewegt.
Und wo fängt es an, dass Menschen ausgegrenzt werden und wo kann es in diesem Fall, im schlimmsten Fall enden?
Ganz genau.
Jan-Erik Schulte in HR Info, das Interview. Sie haben hier in der Gedenkstätte Hadamar, dadurch, dass dieser Mord an den Kranken über Krankenakten relativ penibel dokumentiert worden ist, die Situation, dass Sie die allermeisten Opfer, die hier umgebracht worden sind, mit Namen kennen. Das führt auch dazu, dass Angehörige die Möglichkeit haben und das zunehmend auch nutzen, bei Ihnen nachzufragen, was ist denn aus meiner Tante, meinem Onkel, meinen Großeltern geworden, von denen man in der Familie immer schon ahnte, dass da möglicherweise was passiert sein könnte. Diese Anfragen gibt es aber erst in den letzten Jahren gehäuft. Wie kommt das? Warum erst so spät?
Das hat mehrere Gründe. Es ist häufig die dritte Generation, die nachfragt, die eine gewisse Distanz zu dem Geschehen hat, wo auch vielleicht Fragen der Schuld und Verantwortung nicht mehr so eine große Rolle spielen, aber weiterhin Fragen der eigenen Identität. Ganz wichtig ist aber auch, dass es lange Zeit gebraucht hat, deutlich zu machen, dass die Krankheiten, die die Menschen hatten, die hier umgebracht worden sind oder zum Teil hatten, die hier umgebracht worden sind, keine Erbkrankheiten waren, wie in den 40er Jahren auch in der Wissenschaft allgemein angenommen und auch später noch, so dass es kein Stigma ist, wenn Verwandte hier umgebracht worden sind, wenn Verwandte Krankheiten hatten.
Also man hätte möglicherweise dann sich selber geoutet als jemand, der von der gleichen Erbkrankheit betroffen sein könnte.
Ganz genau. Mhm. Und das wurde von vielen Angehörigen in vielen Familien als Problem angesehen, deswegen wurde wenig über die Verwandten gesprochen oder wurde zumindest nicht nach außen kommuniziert, wenn jemand umgebracht worden ist und nicht nach außen kommuniziert, welche Krankheit diese Person gehabt hat.
Sie haben den Aspekt erwähnt, dass in den Familien möglicherweise auch ein Gefühl von Schuld und Mitverantwortung für das existieren könnte, was ihren Verwandten hier passiert ist. Gab es tatsächlich Fälle, in denen vielleicht eine Familie ganz froh war, dass ein psychisch kranker Verwandter hierhin deportiert wurde, indem man sozusagen stillschweigend das auch toleriert hat oder sogar unterstützt hat, was hier geschehen ist?
Über die Angehörigen von Menschen, die hier umgebracht worden sind, wissen wir noch immer viel zu wenig. Tatsächlich haben wir Informationen und Erkenntnisse zu einer ganzen Bandbreite von Reaktionen, von einer gewissen Zufriedenheit, einen Angehörigen nicht mehr bei sich zu haben, was noch gar nicht etwas mit Mord zu tun haben sollte, sondern wenn die eigene familiäre Situation so war, dass es schwierig war, mit kranken Angehörigen umzugehen, war man sicherlich froh, dass die in einer Heil- und Pflegeanstalt untergekommen sind, bis hin zu versuchen, Menschen aus diesen Heil- und Pflegeanstalten in den 40er Jahren wieder herauszuholen, nachdem Angehörige erfahren haben, dass es denen dort schlecht ging, beziehungsweise dass die teilweise umgebracht worden sind. Das heißt, wir haben die ganze Bandbreite und allen Grauschattierungen dazwischen. Und so muss man sich, glaube ich, auch die Auseinandersetzung oder Nicht-Auseinandersetzung in den Familien nach 1945 vorstellen.
Wenn Sie jetzt Angehörige haben, die hier bei Ihnen recherchieren oder nachfragen, was aus Ihren Verwandten geworden ist, möglicherweise dann tatsächlich auf eine solche Geschichte stoßen, wie reagieren diese Angehörigen darauf? Was können Sie denen möglicherweise auch anbieten, um ja mit so einer Entdeckung, was die eigene Familiengeschichte angeht, fertig zu werden?
Auch da reagieren die Angehörigen heute noch sehr, sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen haben wir ja auch Angehörige, die ein unterschiedliches Vorwissen haben. Manche haben schon sehr viel gelesen, bevor sie sich an die Gedenkstätte wenden. Für andere ist der Kontakt zur Gedenkstätte der erste Schritt auf dem Weg, überhaupt mehr über die Großtante, den Großonkel zu erfahren. Die Kollegin, die die Angehörigen vornehmlich betreut, hat teilweise sehr lange Telefongespräche bis zu einer Stunde, wo Angehörige sich annähern an das Geschehen hier. Und wir bieten jedem Angehörigen an, in die Gedenkstätte zu kommen, zu einem persönlichen Gespräch. Für eine Stunde, für einen ganzen Tag, wenn wir Unterlagen haben, zeigen wir die Unterlagen. Wenn die Angehörigen den Ort sehen möchten, machen wir eine individuelle Führung für diese Angehörigen, sodass diese sich langsam an diesem Ort annähern können. Es ist sowohl für die Angehörigen als aber auch für die Kollegin emotional sehr herausfordernd, diese Gespräche zu führen.
Sie selber, Herr Schulte, sind seit einigen Jahren Leiter der Gedenkstätte, haben aber immer noch eine Pendelbeziehung zu Ihrer Familie, die ganz woanders lebt, und haben sich ein Zimmer genommen, wo Sie unter der Woche wohnen, nämlich in Limburg, auch ein paar Kilometer entfernt von hier. Brauchen Sie diesen Abstand zu Hadamar, zu dem Ort der Gedenkstätte? Tut Ihnen das gut, da immer wieder rauszukommen?
Ich habe das festgestellt, auch bei allen anderen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, dass eine geografische Distanz sehr wichtig ist, weil ich mich ja eben seit Jahrzehnten mit diesem Verbrechenskomplex beschäftige. Ich kann meinem Arbeitszimmer zu Hause nicht entfliehen, das ist manchmal gar nicht so gut, aber eine gewisse geografische Distanz tut wohl, ein bisschen Abstand von der Arbeit an sich, aber auch von den Themen, die wir hier haben und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Trotzdem sind Sie als Leiter der Gedenkstätte auch Teil dieser Kleinstadt Hadamar mit gut 12.000 Einwohnern, die vielleicht auch ein Interesse daran hat, nicht immer nur über diese Euthanasieverbrechen und über die Gedenkstätte wahrgenommen zu werden. Welchen Stand haben Sie da als Leiter der Gedenkstätte in dieser Stadt? Sind Sie einer, der sozusagen auch immer wieder den Finger in die Wunde legt, den man vielleicht von daher auch als unbequem empfindet?
Hadamar hat eine ganz vielfältige Geschichte und ich bin ja Historiker, ich bin zwar eigentlich von Hause aus Zeithistoriker, aber wichtig sind natürlich für uns auch immer Fragen von Kontinuitäten, von langfristigen Entwicklungen. Von daher sehe ich auch die Geschichte der Tötungsanstalt, der Verbrechen hier in einem größeren Kontext, auch in einem größeren Kontext der Hadamar-Geschichte, von der Zeit der Aufklärung hier in Hadamar, ehemals Fürstenstadt, bis in die Gegenwart hinein als eine hessische Kleinstadt. Von daher ist meine Herangehensweise schon sehr breit angelegt. Tatsächlich haben wir auch eine sehr gute Kooperation mit dem Bürgermeister der Stadt von Hadamar. Wir veranstalten seit einigen Jahren unsere jährliche Gedenkveranstaltung im März, zum Jahrestag der Befreiung, immer gemeinsam mit der Stadt, und das ist gut. Natürlich ist es für eine Kleinstadt wie Hadamar eine große Herausforderung, mit den Verbrechen hier vor Ort umzugehen. Aber das ist nicht nur in Hadamar der Fall, sondern das ist an allen Orten der Fall. In gesamten deutschen Landen, möchte ich sagen, gibt es Verbrechensorte, die eine mehr oder minder große Herausforderung darstellen, auch heute noch für die dort lebende Bevölkerung.
Und dass die psychisch Kranken von überall her in diese zentralen Tötungsanstalten gebracht wurden mit grauen Bussen, daran erinnert zurzeit ein mobiles Denkmal mit einem grauen Bus aus Beton, das in Frankfurt auf dem Rathenauplatz steht, noch einige Monate. Und das schafft eine Verbindung zu der Gedenkstätte hier, wo diese Busse damals angekommen sind im Jahr 1941. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Jan-Erik Schulte, Leiter der Gedenkstätte Hadamar. Das war HR Info das Interview. Die Sendung finden Sie auch als Podcast zum Nachhören unter hrinforadio.de oder in der neuen ARD Audiothek. Die gibt es auch als App für Smartphone und Tablet, also viele Möglichkeiten, das Interview noch einmal zu hören. Mein Name ist Christoph Schäffer.